Willkommen zu 1:1 der Talk. Heute können Sie uns nicht sehen, aber auch dazu gibt es eine Gelegenheit, nämlich am 16. Oktober um 20 Uhr. Da gibt es in Nürnberg das Podcast-Festival. Caro Matzko dort im Gespräch mit Karl Theodor zu Guttenberg. Alle Informationen für Sie unter podcastfestival.de. Das dann natürlich live und in Farbe. Heute im wunderschönen Medium Hörfunk haben wir einen Gast und da haben wir Glück, dass er gerade in Bayern ist. Professor Hans Zollner ist der Leiter des Missbrauchspräventionsinstituts an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Wir danken für Ihre Zeit. Grüße, Herr Zollner.
Grüße Sie, freut mich sehr.
Sie haben zwei Städte, die mit R beginnen in Ihrem Leben und eine Rolle spielen, nämlich Rom und Regensburg. Haben diese beiden Städte irgendeine Gemeinsamkeit?
Sie sind römischer Gründung. Rom ist natürlich klar, aber Regensburg ist auch von Marcus Aurelius im Jahr 179 gegründet worden. Und es hat schon etwas Italienisches, auch in Regensburg durch die engen Gassen zu gehen und die Geschlechtertürme. Und das Römerlager ist ja auch noch sichtbar in den Grundmauern.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit
Hans Zollner. Berät die katholische Kirche in Sachen Missbrauchsprävention.
Herr Professor Zollner, Sie sind Psychologe, Psychotherapeut, Theologe. Wer in Ihnen hat am ehesten die Antwort gefunden darauf, warum Menschen anderen Menschen Leid antun? Der Psychologe, der Psychotherapeut oder der Theologe?
Ich denke schon der Theologe, weil ich mich von Anfang an, also das heißt seit meiner Kindheit, immer mit der Frage beschäftigt habe, wie kann ich gut leben und warum sind Leute in der Lage, anderen Leid anzutun. Das hat mich dann letztlich auch dazu gebracht, Psychologie und Psychotherapie-Ausbildung zu machen, wo eine andere Herangehensweise existiert, dass man nämlich schauen kann, welche psychologischen Gründe gibt es, warum jemand in seiner Kindheit oder in seiner Jugend oder im Erwachsenenalter falsch abgebogen ist. Aber letztlich geht es um ein Gesamt und die Psychologie ist auch nur ein Teil dessen, was uns als Menschen ausmacht. Deshalb finde ich, die Theologie kann Menschen in ihrer Komplexität und in ihrer Gesamtheit besser anschauen.
Was haben Sie gelernt? Was hat Sie vielleicht auch geprägt als Mensch in der Begegnung mit Menschen, die sexuellen Missbrauch erfahren haben?
Das Wichtigste war und ist, dass ich ganz transparent sein muss. Ich muss ganz bei der Person sein. Ich muss zuhören, so wie ich bin. Ich kann und darf mich nicht verstellen, auch wenn ich Reaktionen habe, die vielleicht Menschen, die missbraucht worden sind, unsicher machen. Ich muss bei dem bleiben, wer ich bin. Nur so baut sich Vertrauen auf und nur so kann man dann auch Phasen überstehen, in denen Menschen, die schwer enttäuscht worden sind in ihrem Leben, die kein Vertrauen zu sich oder zu anderen Menschen haben, allmählich wieder so eine Brücke zu anderen bauen können.
Sie haben das weltweit erste Institut für Missbrauchsprävention gegründet und dann in Rom an der Päpstlichen Universität. Wie viel Gegenwind bekommen Sie aus den eigenen Reihen, aus den Reihen der katholischen Kirche?
Ehrlich gesagt ziemlich wenig, überraschend wenig. In dem Sinn, dass wir von Anfang an deutlich gemacht haben, dass es uns nicht darum geht, die Kirche zu zerstören, sondern dass es uns darum geht, herauszuarbeiten, was die Kirche, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kirche, aber auch alle Christen und Christinnen tun können und müssen, damit Menschen sicher aufwachsen. Und es gibt natürlich sowohl im akademischen Bereich als auch bei einigen oberen Bischöfen weltweit gesehen die Vermutung, dass es um eine Attacke an die Kirche geht. Die allermeisten sehen das nicht so und deshalb habe ich persönlich relativ wenig Widerstand erlebt, beziehungsweise es wird in den letzten Monaten und Jahren deutlich besser auch in dem Annehmen unserer Botschaft. Unser Problem war nicht der aktive Widerstand, sondern das passive Hinhalten und nicht mitarbeiten.
Wo Sie die Bischöfe ansprechen, es sind Bischöfe im Amt, zum Beispiel jetzt mal ein Beispiel, es gibt ja mehrere, Kardinal Rainer Maria Wölki, wenn man ihn nimmt, die sind desaströs mit dem Thema Missbrauch umgegangen, aber der Papst lässt sie im Amt. Ist das was Sie persönlich nachvollziehen können oder haben Sie da auch Ihre Schwierigkeiten mit dem Papst?
Ich habe das ja auch schon öffentlich gesagt. Ich verstehe nicht, warum in bestimmten Situationen Entscheidungen getroffen werden, von wem auch immer, ob das nun der Papst ist oder andere, wo offensichtliche Fehlverhalten nicht entsprechend geahndet wird. Und da muss ich sagen, da komme ich an meine Grenzen. Das ist nicht ein aktiver Widerstand gegen meine Arbeit, aber es ist etwas, was natürlich unsere Arbeit sehr erschwert, weil wir dazu hinarbeiten, dass Menschen sicher leben können und aufwachsen können. Und alles, was kirchlich gesehen das diskreditiert, der Umgang mit den Verbrechen der Vergangenheit vor allem, macht unsere Arbeit unendlich schwer.
Sprechen wir über Ihre Arbeit, Missbrauchsprävention. Welche Strukturen braucht man? Was kann man aufs Gleis setzen, um Missbrauch zu verhindern?
Das Allerwichtigste ist, dass ich als Mensch verstehe, dass ich etwas beitragen kann, damit eine andere Person sich in ihrer Würde angenommen fühlt und respektiert ist. Das betrifft jeden Menschen. Das ist eine Haltungsfrage. Und deshalb ist unser Ansatz, dass wir in unseren Programmen, die wir anbieten, sowohl in Rom selber als auch über unser E-Learning-Programm, die jeweilige lernende Person in den Mittelpunkt stellen und versuchen herauszufinden, wie die motiviert werden kann, etwas in sich wachsen zu lassen, sodass der Versuch, andere zu missbrauchen oder klein zu halten, schon im Ansatz erstickt wird. Sodass ich wirklich andere frei machen will, dass ich ihnen helfe, soweit mir möglich ist und soweit es meine Verantwortung ist, dass sie leben können, dass sie wachsen können. Die Haltung, das ist unser Kernwort für das, wie wir zu einer sicheren Kirche und zu einer sicheren Welt kommen können. Das schließt mit ein, dass es Gesetze braucht, es braucht Normen, es braucht Leitlinien, es braucht Schutzkonzepte, es braucht auch Fortbildungsmaßnahmen, Ausbildung, was wir ja auch anbieten. Aber das bleibt in der Gefahr, dass es auf einer bestimmten Oberfläche sich nur um eine angelernte Verhaltensänderung handelt. Wir wollen tiefer gehen. Wir wollen Menschen auch so ansprechen, dass sie in ihrer Haltung, in ihrem Verhalten mit anderen, in ihrer Mentalität wissen, dass sie Mitverantwortung tragen für die Menschen um sich herum und für sich selber.
Jetzt ist eine Kirche das eine Machtgefüge und ein politischer Betrieb ist ein ganz anderes Machtgefüge. Aber Sie haben ja auch politische Gespräche geführt, sowohl in Berlin als auch in Bayern. Was bekommen Sie da an Reaktionen, wenn Sie mit dem Thema Missbrauchsprävention ankommen?
Ja, ein berühmtes Beispiel für mich war, als ich vor 4 Jahren in Berlin bei 2 bedeutenden Parlamentariern vorgesprochen habe und ihnen mein Anliegen vorgetragen hatte, dass es nämlich ein Aufarbeitungsgesetz oder eine Kommission geben sollte zur Aufarbeitung von sexueller Gewalt in der Gesellschaft, in allen gesellschaftlichen Gruppen, die halt in der Bundesrepublik existieren. Religionen, öffentliches Leben, Sportvereine, Jugendarbeit im Ganzen. Und die Reaktion war bei den beiden, ja, also das ist sehr gut, wir wollen das auch pushen. Es gibt in Deutschland auf politischer Ebene nicht solche Möglichkeiten wie in anderen Ländern, zum Beispiel in Australien oder England mit den Royal Commissions. Wir haben solche Durchgriffsorgane nicht. Mhm. Aber die hatten mir versprochen, dass sie darüber nachdenken, ob es nicht auch vom Bundestag eine solche Initiative geben könnte. Herausgekommen ist nichts. Und das ist schon eine meiner frustrierendsten Erfahrungen, dass auch im politischen Feld Kinder, Jugendliche keine Lobby haben.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft
Hans Zollner, ein Regensburger in Diensten Roms.
Es ist er und vor allem ist er Leiter des Missbrauchspräventionsinstituts an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Sie haben gerade gesagt, im Gespräch mit Politikern kommt nicht die Handlungskraft, die sie sich erwarten. Woran liegt das, dass man beim Thema Missbrauch nichts gewinnen kann, dass die Kinder keinen Stellenwert haben, eine Mischung von beidem?
Also ich glaube, sagen zu können, dass sexuelle Gewalt etwas so Unangenehmes ist, dass niemand sich mit dem Thema freiwillig auseinandersetzen will. Dazu braucht es eine starke Motivation. Also wir begegnen sehr vielen Leuten in der Kirche, aber auch in der Gesellschaft, denen das so unangenehm ist, sich auch nur das Wort anzuhören bzw. darüber informiert zu werden. Ich glaube, dass es tatsächlich eine sehr tief menschliche Abneigung dagegen gibt, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt.
Also fast schon wie so eine Allergie oder eine emotionale Reaktion.
Ich habe vor einiger Zeit eine Nachricht gefunden, dass schon in den Höhlenzeichnungen Frankreichs an den Wänden, an den Mauern sexuelle Organe als Abschreckung dort angebracht worden waren. Das hieß, wenn du in diese Höhle hineingehst, dann wirst du vergewaltigt werden. Das war die Drohung. Und deshalb, was wir ja auch täglich in den Nachrichten aus Palästina oder aus der Ukraine sehen, sexuelle Gewalt ist ein über die Jahrhunderte, Jahrtausende sehr weit verbreitetes Mittel, um andere Menschen zu demütigen, zu verletzen, zu töten. Und ich glaube, das hängt uns auch aus einer evolutionären Sicht deutlich nach. Niemand setzt sich mit diesem Thema gerne auseinander.
Ich mache jetzt einen Sprung, aber ich mache ihn mit Absicht, weil Kinder nicht nur, aber auch in der katholischen Kirche Leid und sexuelle Gewalt erfahren haben und weil sie ein Kind waren, das auch eine Pfarrei der Kindheit hatte. Und ich Sie ganz bewusst fragen möchte, was war das für ein Raum für Sie? War das ein unbeschwerter Raum? War das ein geborgener Raum, so wie man sich das vorstellt im besten Falle?
Ich habe sehr viel darüber nachgedacht und ich sage immer, dass für mich meine Pfarrei genauso Heimat war wie meine Familie. Ich bin in meiner Pfarrei so aufgewachsen, wie ich in meiner Familie aufgewachsen bin.
Das ist lustig, weil ich da ein Misstrauen durchhöre, weil Sie sagen, Sie haben so viel darüber nachgedacht. Haben Sie durch Ihren Beruf gesucht? Könnte bei mir auch was gewesen sein?
Ja, und ich bin darauf gekommen, dass da nichts war. Wir hatten drei Pfarrer in meiner Kindheit nacheinander. Und ich habe nie auch nur den Hauch eines Verdachts gehabt, auch im Nachdenken, auch in dem, wie unsere Gruppenleiter in den Ministrantengruppenstunden umgingen mit uns oder wie ich selber in Schulungen zum Gruppenleiter die Begleiter dort erfahren habe. Also das ist in meiner Kindheit wirklich nicht vorgekommen und ich bin dann, als ich mit sexueller Gewalt konfrontiert wurde, wirklich aus allen Wolken gefallen, dass es das gibt. Und wie schwer das Menschen belastet.
Sie sagen, die Kirche, diese Pfarrei war Heimat genauso wie Ihre Familie. Ihre Familie war in Regensburg, der Vater war Metzger, von der Ausbildung zumindest her. Was hat Ihre Mutter gemacht? Die war daheim.
Die war daheim und hat meinem Vater im Betrieb geholfen. Ja.
Und das war mit den Geschwistern auch eine unbeschwerte Bubble.
Ich glaube schon. Also wir sind etwas auseinander. Meine jüngste Schwester ist fast 6 Jahre jünger als ich. Aber ich glaube, wir sind in einer Familie groß geworden, wo diese Fragen keine Rolle spielten.
Wenn Sie in Regensburg sind, gehen Sie zuerst in den Dom oder in die Wurstkuchel?
Ich gehe zunächst zum Kneitinger.
Okay, ein Bier trinken beim Kneitinger am Platz. Der ist aber nicht sehr weit von der Wurstkuchel entfernt.
Und auch nicht vom Dom in Regensburg. Innenstadt ist es alles sehr nah beieinander.
Ganz genau. Das heißt, Sie haben Bezug noch zu Ihrer Heimatstadt?
Ja, leider sehr selten. Ich würde schon gern öfter dort sein, aber es kommt nur 3-mal im Jahr vor, wenn ich Weihnachten, Ostern und im Sommer mal meine Mutter besuche, die dort noch lebt.
Also, jetzt gibt es ein Kind, das zwischen Familie und katholischer Pfarrei eine, wie ich das durchhöre, unbeschwerte Kindheit erlebt, die gar nicht so unbeschwert ist, weil es eine schwere Krankheit gab.
Ja, ich war mit einem Vierteljahren diagnostiziert worden mit einer Knocheneiterung. Das war zunächst nicht erkannt worden. Ich war schwer mit Fieber da niedergelegen und dann haben die ersten Ärzte haben dann einfach nur auf Grippe behandelt, bis ich herausgestellt hatte, dass ich eine Blutvergiftung hatte, die den Knochen unterhalb des linken Knies angegriffen hatte. Dann wurde das rechtzeitig erkannt, rausoperiert und seitdem habe ich halt eine Beinverkürzung am linken Bein.
Hat sie aber vom Fußballspielen abgehalten oder nicht?
Es hat mich nicht abgehalten. Es hat mich abgehalten, in den Sportverein zu gehen. Ich bin in dem Ort Karet bei Regensburg aufgewachsen und die Karet-Lappersdorfer A-Jugend.
Die haben Sie nicht genommen?
Nein, das durfte ich tatsächlich nicht machen, wegen der Verletzungsgefahr. Ach so, okay. Aber die waren dann Bayernmeister in meiner Jugendzeit. Also ich hätte da schon gern mitgemischt, aber das ging nicht. Deshalb bin ich dann zum Tischtennis gegangen.
Wann ist der Wunsch in Ihnen gereift, Priester zu werden, sich der katholischen Kirche anzuschließen?
Das war gegen Ende der Schulzeit. Ich war sehr engagiert in der Gemeinde, in der Pfarrei St. Elisabeth in Karet, Ministrant, Ministrantengruppenleiter, Chor.
Sternsinger,
alles mitgemacht, so wirklich die ganze Palette. Und dann hatten wir am Siemens-Gymnasium in Regensburg die Auswahlmöglichkeit bei den Leistungskursen, die größte wahrscheinlich, die man sich vorstellen konnte. Wir waren 160 Schüler in dieser Jahrgangsstufe und konnten voll auswählen. Und dann gab es einen Religionsleistungskurs. Und ich habe dann auch Latein dazu genommen. Aber dieser Religionsleistungskurs war einfach grandios. Also das war eine Entdeckung einer neuen Welt. Wir hatten einen sehr anspruchsvollen Lehrer, der uns im ersten Semester durch die ganze Philosophiegeschichte gejagt hat. Für uns 16-, 17-Jährige war das schon etwas anspruchsvoll, aber es war einfach wahnsinnig faszinierend, die Geisteswelt der letzten 2.000, 3.000 Jahre zu ergründen und dann auch zu merken, dass Theologie, Religion nicht etwas Fremdes für mich ist, sondern etwas, was mit meinem Leben zu tun hat.
Und dann wurde die Bibel wichtiger, aber ich habe über sie gelesen, 5 Freunde und 3 Fragezeichen waren durchaus auch wichtig.
Ja, ich habe alle diese Bände verschlungen und die waren lange Zeit auf meinem Regal stehen, auch nachdem ich noch umgezogen war.
Zu Gast heute in Bayern 2, 1:1, der Talk, Professor Hans Zollner. Er leitet an der Päpstlichen Universität in Rom das Institut für Missbrauchsprävention. Herr Professor Zollner, wann hatten Sie Ihre letzte Audienz beim Papst?
Am 12. Januar 2023.
Das merkt man sich, oder?
Das merkt man sich, aber auch in dem Fall war es eine besondere, weil ich ihn bei der Gelegenheit gebeten habe, nach langem Überlegen aus der päpstlichen Kinderschutzkommission auszutreten und ich wollte ihm persönlich meine Gründe dafür erläutern.
Was waren die Gründe? Die Kommission haben Sie ja selbst gegründet, mitbegründet.
Die Gründe waren und sind, dass die Kommission sich meines Erachtens nicht an die Grundsätze hält, die wir selber in 2019 für die Kirche definiert haben, nämlich Verantwortung übernehmen, Rechenschaftspflicht und Transparenz. Und ich sehe da viele Fragezeichen nach wie vor und deshalb habe ich den Papst gebeten, dass er mich davon entpflichtet.
Wie reagiert ein Papst, wenn man ihm sagt, ich habe das Ding gegründet, aber jetzt gehe ich raus, weil mir passt das nicht? Wie kritikfähig ist er?
Er hat, wie ich das immer bei ihm erlebt habe, über die Jahre sehr genau zugehört. Also wenn es persönlich wird, dann ist er absolut dabei. Er hört sich das genau an, er merkt sich das. Er reagiert nicht sofort. Ich habe dann einige Wochen später eben Dankschreiben und Verabschiedung bekommen. Und die Gründe, die ich genannt hatte, haben dann auch dazu geführt, dass es zu Veränderungen kam, jedenfalls personeller Art. Strukturell hat sich leider nichts verändert.
Sie spielen an, sozusagen strukturell, auf die Ansiedlung dieser Kommission. Da müssen wir die Hörerinnen und Hörer vielleicht kurz mitnehmen, was Sie damit meinen.
Das Strukturelle betrifft erstens, dass die Kommission, seitdem der Heilige Stuhl, also landläufig der Vatikan, eine neue Verfassung bekommen hat, ist diese Kommission, die vorher unabhängig existiert hat, dem sogenannten Glaubensdikasterium zugeordnet, was seit 2002 für die Verfolgung von Missbrauchsanschuldigungen gegen Kleriker zuständig ist. Man kann auch darüber diskutieren, das hat auch seine guten Gründe. Die Gründungsmitglieder waren jedenfalls davon überzeugt, dass die Kommission nicht in diesem Dikasterium angesiedelt sein sollte, weil es dann Interessenkonflikte geben könnte. Ein zweiter Grund aber, auch struktureller Art, ist, was diese Kommission eigentlich soll, wie sie die Mitglieder auswählt und was die Mitglieder dann tatsächlich zu tun und mitzuentscheiden haben. Das ist über die Jahre nicht geklärt worden und es ist dann noch komplexer geworden, weil noch verschiedene Experten dazu kamen und so. Und das alles in einem sehr intransparenten Verfahren, noch dazu mit einer finanziellen Undurchsichtigkeit, sodass ich da nicht mehr mittragen konnte, was ich selbst mitgegründet hatte.
Was sicher auch ein bisschen schmerzhaft war.
Das war sehr schmerzhaft, allerdings nicht, als ich die Entscheidung getroffen hatte, die ich abgewogen hatte, die ich auch mit meinen Ordensoberen abgesprochen hatte und mit guten Freunden und Bekannten und Beratern. Ich war da sehr sicher. Bis dahin war es sehr schmerzhaft, weil ich immer versucht habe, mir Gehör noch zu verschaffen. Das ist nicht gelungen und dann musste ich sagen, okay, das war's jetzt.
Diese Audienz beim Papst, die war im letzten Jahr. Wann sind Sie zum ersten Mal einem Papst persönlich begegnet? Ich nehme an, das war gar nicht zwingend Papst Franziskus, oder? Sondern einer seiner Vorgänger?
Den ersten Papst habe ich gesehen am 19. November 1980 in München.
Auch da hat er das Datum parat.
Ja, und zwar, weil das mein Geburtstag ist.
Okay.
Wir bekamen damals schulfrei und ich bin alleine, soweit ich mich erinnern kann, von Regensburg mit dem Zug an einem fürchterlich nassen Novembertag nach München gefahren. Da war hier eine große Veranstaltung mit dem Papst.
Mit welchem Papst jetzt? 1980?
Johannes Paul II.
Johannes Paul II.
Dann habe ich Papst Benedikt getroffen. Im Jahr 2006 ist er gekommen, um die Gregorianer zu besuchen. Ich habe ihn dann später nochmal gesehen, und zwar 14 Tage bevor er zurückgetreten ist, im Jahr 2013. Und 14 Tage später ist er zurückgetreten.
Also Die erste Papstbegegnung aus der Ferne in München 1980. Sie haben in München auch gearbeitet, in der Bahnhofsmission und auch in einem Hospiz. In welchem Hospiz waren Sie da tätig?
Das war 1992. Da war kurz vorher der Versuch gescheitert, im Harlachinger Krankenhaus eine Hospizstation einzurichten. Der damalige Stadtrat hat beschieden, dass die ökumenische Bewegung, die hinter dieser Initiative stand, ein Hospiz einzurichten, evangelisch-katholisch, ein Tendenzbetrieb ist und deshalb nicht in einem städtischen Krankenhaus aufgenommen werden konnte. Deshalb ist das erste Hospiz in München ungefähr Mitte 91 in dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Nymphenburg entstanden. Das war noch eine umgewidmete Station, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war einfach eine Krankenstation, die halt eine andere Art von Setting bekommen hatte. Aber das war für mich sehr wichtig, weil ich zeitgleich auch eine Sterbebegleitungsausbildung mitgemacht habe, die der Christophorus-Hospizverein angeboten hatte.
Dort in diesem Hospiz ist ein Angehöriger von mir verstorben, der der Wissenschaft sehr zugeneigt war, Agnostiker war und auch nicht mehr, nicht mal auf der letzten Rille sozusagen den Weg gefunden hat in eine kindliche Glaubensversion und dass es weitergeht. Wer stirbt leichter, jemand, der an Gott glauben kann oder jemand, der nicht an Gott glaubt?
Ja, ich glaube, das hängt sehr davon ab, wie die Umstände sind und wie in dem Moment auch die psychische Verfassung ist. Ich habe Menschen dort auch beim Sterben begleitet, für die es wichtig war, dass die Familie anwesend war, dass ein Geistlicher anwesend war. Und die sind dann friedlich eingeschlafen. Ich habe Menschen erlebt, von denen ich nicht wusste, ob sie nun glauben oder nicht. Die, damals war ja groß auch dort in diesen Palliativstationen der Anteil von jenen, die AIDS hatten. Mhm. Und da sind einige wirklich sehr, sehr schwer gegangen.
Und sehr jung.
Und sehr jung.
Das scheint Ihnen in Erinnerung geblieben zu sein.
Ja. Genauso wie an der Bahnhofsmission, das war das Jahr vorher, das war die Zeit erstens des ersten Irakkrieges und zweitens war das halt die Zeit, wo die Flüchtlinge aus dem Osten auch alle ankamen zunächst, nachdem die Grenzen geöffnet worden waren. Ich habe da Geschichten erlebt, die werde ich mein Lebtag nicht vergessen, mit Menschen, die gestrandet waren, die nicht mehr aus- und ein wussten, Familienmütter mit Kindern, die vor ihren schlagenden Vätern oder Ehemännern weggelaufen waren und wo wir suchen mussten, dass die Caritas meinetwegen ein Bett herkriegt und die dann plötzlich verschwunden waren. Oder eine Frau, die auf der Toilette der Bahnhofsmission damals einen Abgang hatte. Und wir nachts, also die Kollegin und ich, einfach nicht natürlich nicht darauf vorbereitet waren, dass sowas da geschehen kann.
Das ist kein Kilometer von hier entfernt, weil wir im Münchner Funkhaus sind. Es wirkt fast so, als wenn Sie hier wieder sind, dass diese Geschichten wieder kommen, oder? Wenn Sie am Bahnhof sind. Das Hospiz oben ist vielleicht 2 Kilometer gerade von uns entfernt. Also München keine ganz unbeschwerte Stadt für Sie.
Nein, sicher nicht. Ich habe auch jahrelang bis heute den Kontakt gehalten mit der damaligen Leiterin der Bahnhofsmission, die Schwester Monika Blank. Und der Jesuit, der mich in diese Hospizarbeit gebracht hat, war für mich schon auch sehr wichtig, weil er aus der Oberpfalz stammte, wie ich, aus Ramschbau. Aber weil er halt auch die Hospizbewegung in Deutschland durch einen Film, er war ein Filmmacher, bekannt gemacht hat. Die Geschichte von Cicely Saunders, der Gründerin der internationalen Hospizbewegung, das hat er auf den Kontinent gebracht. Und damit ist mir auch klar geworden, dass Kirche etwas für Gesellschaft tun kann und muss.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit
Hans Zollner, Professor für Psychologie an der Päpstlichen Universität in Rom.
Sie haben uns erzählt, Sie haben AIDS-Kranke beim Sterben begleitet. Sie haben in der Bahnhofsmission verzweifelte Situationen erlebt. Das war ein Dienst sehr nah an Menschen. Und jetzt sitzen Sie in Rom an einem großen Schreibtisch, nehme ich an. Fehlt Ihnen das manchmal, der direkte Kontakt, oder stellen Sie den immer noch her?
Als ich 2003 nach Rom gehen sollte, um Psychologie zu unterrichten, war mir klar, dass ich eine akademische Laufbahn niemals einschlagen würde, wenn ich nicht unmittelbaren Kontakt mit Menschen haben könnte. Und das war insofern gewährleistet, weil ich halt auch über 20 Jahre als Psychotherapeut und Supervisor arbeiten konnte und da Menschen auf eine Art und Weise begleiten durfte, die wirklich für mich zu den intensivsten und fruchtbarsten gehört, auf ihrem Lebensweg, auf ihrem Glaubensweg. Und jetzt, heute, ist mein Kontakt mit dem wahren Leben, sind halt Menschen, die Leid erlitten haben durch Kleriker, durch Ordensleute, durch andere Verantwortungsträger und Trägerinnen in der Kirche und die mir, wo immer ich hinkomme auf der Welt, ihr Leid erzählen und mit denen ich verbunden bin, auch damit, dass ich ihnen zuhöre und versuche, dort zu unterstützen und so zu unterstützen, wie es geht.
Das ist jetzt aber das dritte schwere Thema. Hospiz, Sterben, Bahnhofsmission, Verzweiflung, sexuelle Gewalt, jetzt dieses Leid der Menschen, das in sie kommt, wie verstoffwechseln Sie das?
Ja, ich glaube, dass ich von meinen Eltern sehr widerstandskräftige Gene mitbekommen habe. Unsere Art und Weise, wie wir Konflikte ausgetragen haben und wie wir auch für andere da sein wollten als Familie, glaube ich, hat schon dazu beigetragen, dass diese Art von Aufmerksamkeit auf andere da ist. Meine beiden Schwestern sind, die eine ist im Bereich Sonderpädagogik unterwegs und die andere ist Krankenschwester. Also das zeigt auch, dass da sehr viel von dem auch weitergegeben wurde, was ich in meiner gesamten Familie erlebt habe, dass Menschen für andere da sein sollen. Das Zweite ist, ich habe gute Freunde und ich habe auch einen guten Stoffwechsel im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mache gern Sport, ich bewege mich gern und ich habe vielleicht auch durch die psychotherapeutische Ausbildung eine Art gefunden, mit den Dingen so umzugehen, dass ich nachts schlafen kann.
Wo macht ein Jesuit in Rom Sport?
In der Gym, also in bei uns an
gibt's
den Maschinen,
bei Ihnen in der Gemeinschaft?
Die es gibt. Ja, also ich bin sehr gerne auf dem Rudergerät oder auf dem Radl und kann da schon auch wirklich abschalten, wenn ich doch dann auch noch Hörspüle von Bayern 2 zum Beispiel anhöre.
Ja, das ist aber, da kriegen Sie gleich ein Fleißbienchen von mir. Aber Scherz beiseite, wieso haben Sie sich für die Jesuiten entschieden und nicht für die Benediktiner? Die waren, glaube ich, auch mal im Rennen, im Inneren.
Ja, weil ich gemerkt habe, dass die Art, wie Benediktiner leben, mir erstens mal zu stabil ist. Man muss ja als Benediktiner am Ort bleiben.
Am Kloster.
Im Kloster drin. Und dann ist man halt ein ganzes Leben lang da sozusagen festgebunden. Die Jesuiten sind mobiler. Und was wichtiger war, die Art, wie Benediktiner beten, ist schön, ist erhebend, vor allem wenn sie singen und den gregorianischen Choral dazu. Aber für mich war das nicht die Art und Weise zu beten, die mein Herz bewegt hat und die mein Herz erreicht hat.
Also nochmal, um alle mit reinzuholen, die Jesuiten haben kein gemeinsames Chorgebet.
Die Jesuiten haben kein gemeinsames Chorgebet und haben auch sonst ziemlich wenig Fixpunkte in ihrem Gemeinschaftsleben. Was wir haben, ist das, was unser Gründer, der heilige Ignatius von Loyola, ein spanischer früherer Ritter und dann ein Pilger und dann eben Ordensgründer, uns auf die Fahnen geschrieben hat, nämlich Gott finden in allen Dingen, in allem, was existiert, Gott auf der Spur sein. In der Natur, in den Menschen, in den Abläufen, im Universum. Und dazu gibt es eine Art, sich hineinzuversetzen in Bibelstellen mit der Fantasie, das nachzuerleben. Und das hat mich wirklich sehr angesprochen.
Sie sind ein hochintellektueller Mann. Die Möglichkeit oder die Pflicht, ich weiß nicht, ob es Möglichkeit oder Pflicht ist, das Doppelstudium bei den Jesuiten, war das auch ein Punkt für Sie?
Nein, das war eigentlich kein Punkt und ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht vorgestellt, dass ich mal an der Uni lehren werde. Mein Interesse war, als ich eingetreten war, ich möchte Menschen begleiten auf ihrem Glaubensweg, auf ihrem Lebensweg und das war für mich das Anziehende auch, weil ich gemerkt habe, dass diese Exerzitien, diese geistlichen Übungen, also was ich vorhin beschrieben habe, diese Art zu beten, Menschen sehr tief bewegen kann und dann auch auf einen Weg bringen kann, wie sie für sich selber Sinn finden in diesem Leben.
Jesuiten können sehr flexibel Gemeinschaften gründen. Was zeichnet die Gemeinschaft, in der Sie leben, aus?
Das ist nun keine typische Jesuitengemeinschaft, weil Jesuitenprofessoren an einer Uni so ähnlich sind wie die Benediktiner, nämlich sehr sesshaft. Ich habe dann einen Ausweg gefunden, indem ich ständig in der Welt rumkurve und mittlerweile über 70 Länder besucht habe, auf allen Kontinenten mit dem Thema von Kinderschutz und Präventionsarbeit. Aber Scherz beiseite, also wir können als Jesuiten in Rom auch in verschiedenen Häusern untergebracht sein. Also das lässt sich immer davon ablesen, was diese Kommunität als Hauptaufgabe hat.
Und vom Schreibtisch sehen Sie den
Petersdom, die Kuppel. Ich bin auf derselben Ebene, auf derselben Höhe wie die Peterskuppel auf dem gegenüberliegenden Hügel, der Pincio heißt. Und ich überblicke sozusagen das alte Rom, also die alte römische antike Stadt, liegt da zu Füßen dieses Pincio. Und wenn man genau drüber schaut, kommt man auf der anderen Seite beim Petersdom raus.
Jetzt sind Sie ein Mann, der nah an den Menschen sein will. Die Menschen sind aber nicht mehr so oft nah an der Kirche, sondern treten in Scharen aus. Was möchten Sie dem entgegensetzen? Was können Sie dem entgegensetzen?
Ich meine, dass ich selber beitragen kann, indem ich das tue, was ich sage und dafür einstehe, was mir etwas wert ist und das mit der Transparenz und der Kohärenz, die mir möglich ist. Ich möchte das tun, was ich bei Jesus finde, dass mein Leben anderen Menschen helfen soll und ich dort auf meine Art und Weise mit meinen Grenzen, mit meinen Möglichkeiten dafür da bin, dass Menschen sicher in dieser Kirche und in dieser Welt leben können. Das ist mein Beitrag, so gut es mir gelingen mag.
Sie sind aber auch ein Mensch, ein Mann, der kritische Töne sagen kann. Was passt Ihnen nicht an Ihrer Kirche?
Dass wir nicht verstanden haben, worum es wirklich geht bei der Frage, wie wir Menschen begegnen, die zutiefst verletzt worden sind in ihrem Selbstwert, in ihrer Würde und in ihrem Glauben. Dass wir uns vor allem, wenn es um Aufarbeitung von Missbrauch geht, immer noch daran festhalten, dass damit der Ruf der Kirche geschädigt würde oder dass meinetwegen sehr viel Geld verlangt wird oder dass der Ruf beschädigt wird. Genau das Gegenteil ist ja der Fall. Wenn wir, wie wir gesehen haben über die Jahre und Jahrzehnte, diese Verteidigungsstrategie anwenden, dann wird der Ruf umso mehr beschädigt. Und das wirklich verstehe ich auch rational nicht. Ich kann es psychologisch schon erklären, aber ich muss sagen, da tue ich mich sehr schwer.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit
Hans Zollner. Berät die katholische Kirche in Sachen Missbrauchsprävention.
Und leitet das Institut für Missbrauchsprävention an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Herr Professor Zollner, wenn wir an das Thema Missbrauchsaufarbeitung ran wollen, jetzt nochmal in der Schlussrunde hier in Bayern 2, 1:1 der Talk, dann müssen wir, glaube ich, ins Jahr 2010 gehen, Ende Januar, wo diese ganze Welle ins Rollen kam, oder?
Ja, wobei für mich begann die Geschichte im Jahr 2002 mit den Spotlight-Veröffentlichungen in Boston und dann im Jahr 2004, als wir einen leitenden Priester und Psychologen aus USA eingeladen hatten nach Rom, der uns einen Workshop zu diesem Thema gegeben hatte. Und das war für mich die Initialzündung, mich verstärkt mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und was mir dann auffiel, war, dass zwischen 2004 und 2010 immer wieder Nachrichten aufpoppten. Priester ist angeschuldigt, Kaplan hat missbraucht. Aber nach ein paar Tagen waren diese Nachrichten jeweils verschwunden. Und das hat mich sehr gewundert. Ab 2010 war das dann halt anders. Dann kam eine Lawine ins Rollen.
Weil ein Jesuit auch, Klaus Mertens, vor die Presse getreten ist und dann sozusagen nach und nach wirklich aufgedeckt wurde, was ist los in der katholischen Kirche. Wie schockiert waren Sie damals?
Ich war sehr schockiert. Es ging ja zunächst um die Jesuitenschule in Berlin in den ersten 3 bis 5 Tagen. Dann kamen andere Ordensschulen in den Blick, Kloster Ettal und so weiter. Dann kamen die Diözesen in den Blick und etwa 2 Wochen später war eine Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz damals in Freiburg. Der damalige Vorsitzende der Bischofskonferenz war aus Freiburg, Erzbischof Zollitsch. Und die Pressekonferenz damals hat mich also wirklich geschockt, weil ich den Eindruck hatte, da ist nur Bestürzung da, da ist nur Blockade da, da ist nur Lähmung da. Und das hat mich dann sehr motiviert, auch aktiv etwas zu tun, sowohl zur Richtung Aufarbeitung, Aufklärung, als auch Richtung Prävention.
Wollten Sie irgendwann mal raus aus dem Laden, weil Sie gesagt haben, das trage ich nicht mehr mit?
Das wollte ich nie, auch deshalb, weil ich so viel Menschen verdanke, die in dieser Kirche sind, die mir auch so viel gegeben haben über die Jahre. Ich habe ein Leben bekommen, ich habe sehr viel Ausbildung bekommen, ich habe sehr viel Begleitung erfahren, die ich niemals als unterdrückend oder als einschränkend oder verletzend erlebt hätte. Ich bin sehr glücklich gewesen, vielleicht habe ich auch viel Glück gehabt, aber ich habe auch den Menschen in der Kirche sehr viel zu verdanken. Und ich meine, dass die Kirche es wert ist, dass sie sich auch auf die Hinterbeine stellt und dass mehr und mehr Menschen auch in der Kirche aktiv etwas tun, um in dieser Kirche etwas zu verändern.
Nochmal, um das klarzuziehen, was ist Ihr Vorwurf und zugleich Ihre Forderung? Sie sagen ja, wenn es um Missbrauchsaufarbeitung geht, dann sieht Teile der Kirche sehen das als Angriff, gehen in eine Verteidigungslinie oder haben Angst vor hohen Entschädigungszahlungen. Also welche Haltung müsste eigentlich sein?
Die Haltung müsste sein, dass überall dort, wo Missbrauch geschehen ist, wo Leid angerichtet wurde, wo Menschenleben zerstört wurde, dass die Institution und die Personen, die das zu verantworten haben, ihren Kopf hinhalten, dass sie die Verantwortung dafür übernehmen. Sowohl persönlich, also mit persönlichen Konsequenzen, Rücktritten und so weiter, als auch in der Begleitung, als auch in dem, was sonst angeboten werden kann als Anerkennung dessen, was an Leid geschehen ist. Das Zweite ist, dass ich meine, dass wir mehr und mehr dazu kommen müssten, zu verstehen, dass Safeguarding, also sichere Räume, sichere Beziehungen und sichere Prozesse, ein Teil des Evangeliums ist. Jesus identifiziert sich mit den Kleinen. Bei Matthäus 25 steht, du warst nackt, du warst krank, ich war dort, ich bin mit dir gewesen. Du, bei dir bin ich gewesen und das ist unser Auftrag als Kirche, aber leider ist es halt in diesen Fällen speziell für sehr viele nicht das, was sie tun.
Die Kirchen sind nicht die einzigen Risikoinstitutionen für Kinder und Jugendliche, das muss man auch sagen. Das sind auch Sportvereine und das sind auch die Familien. Aber weil wir heute über Kirche sprechen, was macht die katholische Kirche zu einer Risikoinstitution?
Das ist vor allem eine Frage dessen, wie Vertreterinnen und Vertretern der Kirche gegenüber eine Unterwürfigkeit geherrscht hat, einer Macht gegenüber, die nicht nur jetzt vom Alter der Person abhängt oder von der Rolle, sondern von dem Ansehen, das damit verbunden war und der Identifikation mit Gott. Also ein Priester, der einem kleinen Jungen oder einem kleinen Mädchen sagte, ich darf dich berühren, wo es mir passt, weil ich Gottesmann bin, oder du darfst nicht darüber reden, sonst kommst du in die Hölle. Das ist für Menschen so schwer auszuhalten bzw. auch abzuwehren.
Jetzt gab es auch Missbrauch in der evangelischen Kirche, auch in evangelischen Einrichtungen. Jetzt funktioniert zum Beispiel ein evangelisches Pfarrhaus ja völlig anders als eine Hierarchie in der katholischen Amtskirche. Wo ist trotzdem sozusagen die Parallele?
Die Parallele liegt darin, wie Macht gesehen wird, wie sie gelebt wird und wie sie ausgeübt wird. Also ein evangelischer Pfarrer vor 50 Jahren in seiner Gemeinde war genauso allherrschend wie der Priester in der katholischen Gemeinde nebendran. Was wir gesehen haben, auch aus der Studie zu den Missbrauchsfällen in der evangelischen Kirche, dass es gewisse Unterschiede gibt, dort wo zum Beispiel Missbrauch stattgefunden hat oder wie auch die Meldewege waren, wenn Missbrauch angezeigt worden war. Aber für sehr viele überraschend, für uns, die wir in dem Feld arbeiten, sehr wenig überraschend war die Tatsache, dass auch in der evangelischen Kirche und da müsste man sagen auch im Islam und im Buddhismus und im Hinduismus bestimmte Muster greifen. Das heißt, wenn gläubige Menschen, in welcher Religion auch immer, kein kritisches Bewusstsein haben und nicht aufstehen und nicht dazu ermuntert sind, dass sie auch ihre eigene Frau oder ihren eigenen Mann stehen, dann kann es zu dieser Machtübergriffigkeit kommen, was ja viele Missbrauchsopfer, denen ich begegnet sind, als die tiefste Wunde beschreiben. Nicht das sexuelle Handeln, sondern dass sie sich halt vollkommen ausgeliefert und hilflos gefühlt haben.
Wir sprechen jetzt aber über Machtmissbrauch und wir sprechen nicht über den Zölibat. Also es gibt ja Forderungen auch im Rahmen des synodalen Wegs, dass man sagt, Zölibat muss überdacht werden, mehr Frauen müssen in die Ämter. Sind das Forderungen, die an diesen Missbrauchsstrukturen gar nichts ändern würden?
Als Forderungen haben wir das schon sehr viele Jahre.
Ja, genau, ja.
Nein, die Umsetzung von solchen Forderungen würde an den Strukturen nichts ändern. Leider müssen wir halt feststellen, wie wir jetzt auch aus der evangelischen Studie gesehen haben, dass die zum Beispiel Dinge, die mit katholischer Kirche verbunden sind, Zölibat oder diese Art von Hierarchie, auf anderer Ebene genauso ausgeübt werden oder genauso schlimme Folgen haben können. Und einfach nur einen Mann mit einer Frau zu ersetzen, wird an diesen Strukturen nichts ändern.
Wo wären Sie gerne in 10 Jahren mit Ihrem Institut für Missbrauchsprävention?
Wir wollen, dass wir als Institut etabliert sind und die Bischofskonferenzen und die Ordensgemeinschaften und andere kirchliche Institutionen weltweit beraten und vor allem in unserer Schulung ein Stück weitergekommen sind im Verständnis dessen, was es in den verschiedenen Kulturen braucht, um Menschen sicher zu halten. Wir kommen aus einem bestimmten Bild. Jeder von uns ist geprägt durch die Geschichte, durch den Kontext, durch die Ausbildung. Das ist anders in Deutschland als in Kamerun, als in Bolivien und als in Myanmar. Und wir sind bei weitem noch nicht, auch als wissenschaftliche Disziplin, so weit, um zu verstehen, was sind denn die Risikofaktoren in einer bestimmten Umgebung und was sind die Schutzfaktoren. Und ich möchte schon gern haben, dass wir als Institut da führend sind in dieser Art von Diskussion und mit Forschungsarbeiten und in den Lehrtätigkeiten.
Herr Professor Zollner, ich hätte zuletzt gerne von Ihnen einen Herzenssatz beziehungsweise vielleicht eher einen Herzensvers aus der Bibel, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, ob jetzt gläubig oder nicht. Vielleicht findet er irgendeine Resonanz da draußen. Was kommt Ihnen in den Kopf?
Einer meiner Lieblingsverse ist Matthäus 11. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig seid. Ich werde euch Ruhe verschaffen.
Danke Ihnen fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war das Gespräch mit Professor Hans Zollner. Wenn Sie 1:1 mal live und in Farbe erleben wollen, dann können Sie das am 16. Oktober. Da trifft Caro Matzko auf Karl Theodor zu Guttenberg. Und zwar beim Podcast-Festival in Nürnberg. Sie können gerne sich informieren und Tickets kaufen unter podcastfestival.de.